Klausen.
Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion. Herzlich willkommen. Heute habe ich eine Folge meines Podcasts mit einer Besonderheit. Zum ersten Mal habe ich einen Gast, der vor gar nicht so langer Zeit für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden ist, Alois Prinz, auf der Leipziger Buchmesse im Herbst, für ihr Lebenswerk, nämlich eine ganze Reihe von sehr, sehr schönen Biografien. Ich habe dann immer gelesen für Jugendliche, aber ich glaube nicht nur für Jugendliche. Herzlichen Glückwunsch, lieber Herr Prinz. Schön, dass Sie dabei sind.
Es ist nicht nur für Jugendliche, der kommt Text gleich immer bei Suhrkamp heraus.
Sehr gut.
Das ist mein Alleinstellungsmerkmal.
Ja, genau. Es ist aber, also ich, es kommt eben so, dass man es Jugendlichen gut in die Hand geben kann oder sie es selber in die Hand nehmen können, man es aber auch selber gut lesen kann. Sehr schön, wir sind über Zoom verbunden und ich freue mich, dass es geklappt hat. Also heute wollte ich gerne über Ihr aktuelles Buch sprechen, weil es mich sehr beschäftigt hat, aber vorher doch nochmal einen Blick zurück. Also Sie haben ja wirklich ein Werk, ein Lebenswerk schon hingestellt, aber noch lange nicht abgeschlossen und aufgehört. Sie haben Biografien geschrieben über Sophie Scholl, Martin Luther King, Jesus, Bonhoeffer, Sölle, Dorothee Sölle und viele andere mehr. Und so habe ich es wahrgenommen. Bitte?
Sophie Scholl nicht.
Sophie Scholl nicht. Oh, entschuldigen Sie. Hans Scholl war es. Auch nicht.
Nein, es war Ulrike Meinhof. Kommt eine ganz andere Richtung, aber.
Entschuldigen Sie, da habe ich falsch geguckt, aber die anderen waren nicht ganz falsch. Ja. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist noch etwas anderes, nämlich Ihr Anliegen, so scheint es mir, über Lebensgeschichten, Lebenshaltungen, auch Glaubensfragen nahezubringen. Habe ich das richtig verstanden? Und wie sind Sie eigentlich auf diese Idee gekommen, weil es ja nicht nur einfach Biografien sind, sondern eben doch noch mit dem Anliegen verbunden, so habe ich das wahrgenommen.
Naja, stimmt, es sind nicht nur Figuren, die man jetzt in den religiösen Bereich situieren kann, auch Philosophinnen, Philosophen, Weltreisende, auch, aber es stimmt, ich habe mehrere Biografien geschrieben über religiöse Gestalten, Jesus Beispiel oder Teresa von Avila, Paulus. Ja, das ist ein Anliegen. Also mein Ehrgeiz ist es, wenn man das so nennen kann, religiöse Inhalte, die verloren zu gehen drohen, auch gerade in unserer Gesellschaft jetzt, wo die Kirche ja im Rückzug ist, nochmal einen neuen Blick zu werfen und mal ganz zurückzugehen an die Quellen, an die Wurzeln und zu schauen, was es mit denen eigentlich auf sich hat und zu versuchen, es einem Publikum, Leserinnen und Lesern nahezubringen, die mit solchen Dingen vielleicht nur am Rande zu tun haben oder gar nichts zu tun haben, sehr kirchenfern sind, aber wovon ich glaube, dass es sehr wichtig sind, diese Inhalte, diese Traditionen zu übermitteln, am Leben zu erhalten und vielleicht einen neuen Blick drauf zu werfen, sodass sie heute auch wieder attraktiv werden,
ja. Ja, ein alter Kollege hat mir vor kurzem als Trostwort mitgegeben, als Christ hat man, ist zwar nicht immer leicht, aber man hat die Chance, immer zu den Anfängen zurückzukehren. Zu den Anfängen gehört jetzt nicht einfach nur die Bibel, sondern eben auch große Lebensgeschichten, wo sozusagen Glaubensthematik, Glaubensfragen existenzielle Wirklichkeit werden. Und davon kann man erzählen. Und das schließt nochmal neu auf. Und bringt näher auch denjenigen, die da eigentlich sehr fernstehen. Aber ich habe vor kurzem ein Buch in der Hand gehabt, wo ich sagte, den Eindruck gewonnen habe, kann auch schwierig werden. Das fand ich jetzt nicht bei Ihnen, aber nur mal zum Vergleich. Da wurden mit so einer bestimmten, für mich zu konservativen Intention, so ungebrochene Glaubenshelden vorgestellt. Deshalb bin ich drauf gekommen, Scholl und Bonhoeffer und Luther und so. Aber einerseits so tendenziös vereinnahmt und dann auch so glatt. Hatte ich den Eindruck, dass dieser Zugang über Biografien, auch zum Beispiel über den Glauben zu sprechen, auch so eine autoritäre Gefahr in sich bergen kann. Nehmen Sie das auch so wahr oder sind Sie davon ganz frei von dem Gedanken?
Ja, natürlich, wenn ich mir so eine Person aussuche, die sich mir aufdrängt, ich habe ja meistens schon eine Liste in mir von Personen, über die ich dann schreiben will, habe ich natürlich mit dem Mythos schon zu tun, mit dem Sockel, auf den diese Figuren aufgestellt werden. Und je heiliger sie sind oder je größer schon ihre Wahrnehmung ist, desto unnahbarer werden sie oder sind eben dann so Figuren, die man, an die man gar nicht mal richtig kratzen kann. Und das war nicht mein Anliegen, sondern es sollen, gerade weil ich Bücher schreiben will, wo diese Inhalte oder dieses Denken eins sind, auch mit der Lebensgeschichte. Wahrheiten müssen sie ja immer verkörpern, sonst sind sie keine Wahrheiten, sonst liegen sie in der Luft und sind nicht richtig greifbar. Da geht es mir auch darum, diese Lebensgeschichten aufzubrechen, also diesen Mythos aufzubrechen. Das ist ein wichtiger Ansatz von mir, erstmal Bilder zu zerstören, die sich mit der Zeit aufgebaut haben, um wieder den Menschen nahe zu kommen, die dahinter stehen. Und diese Menschen, das zeigt sich dann, sie nehmen nicht in dem Sinne Ikonen, Vorbilder in der Art, dass sie Fehler haben, sondern es soll sich auch zeigen, dass sie mit Zweifel zu kämpfen haben, hatten, dass sie Lebensphasen hatten, wo noch nicht absehbar waren, was wie sie sich später entwickeln. Also sie sollen kurzum einfach menschlicher werden. Und gerade bei Bonhoeffer, weil Sie diesen Namen angesprochen haben, der hat ja auch mal damals, sogar kurz nach der Machtergreifung von Hitler, eine Rundfunkrede gehalten, wo er sagte, Führer, also im Sinne von Vorbilder, müssen fehlerhaft sein. Sonst werden sie abgehobene Ikonen, die man vielleicht nur anbeten kann, aber die nicht mehr nachvollziehbar sind. Also das ist mir sehr wichtig, das Menschliche an ihnen, die Fehlerhaftigkeiten, auch die Zweifel deutlich zu machen, weil sie sich sonst nicht vermitteln lassen. Und noch eine Sache ist mir sehr wichtig. Ich habe es ja immer mit Lebensbeschreibungen zu tun von Leuten, die schon tot sind, länger oder kürzer tot sind. Und wo man die ganze Lebensgeschichte überschaut. Und da drängt sich oft die Blickweise auf, dass man vom Ende her das ganze Leben dann betrachtet, also rückwirkend einen Blick einnimmt, der suggeriert, dass etwas zwangsläufig so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Und das ist ein irreführender Blick. Ich gehe immer davon aus, dass ich die Entwicklung darstelle. Und diese Entwicklung beinhaltet eben auch, dass es Lebensbrüche gibt oder Stellen im Leben gibt, wo sich die Menschen auch entscheiden mussten, um verschiedene Wege zu gehen. Und gerade dieser Freiheitsaspekt ist mir dann immer sehr wichtig. Und eine Schreibweise zu finden, eine literarische Gestaltung zu finden, die die Leserin oder den Leser dazu animiert, mit einer Figur mitzugehen, ohne daran zu denken, wie der irgendwann mal endet oder was die zum Schluss dann das Image ist, diese Figur, das ist mir ganz wichtig. Aber das ist eine Art von, wie soll ich sagen, literarische Darstellungskunst, wenn ich es mal ein bisschen übertrieben so nennen darf.
Nö, das ist gar nicht übertrieben. Das ist mir diese beiden Aspekte, also der offene Prozess des Lebens und auch das Bilderstürmerische, um den Menschen nahe zu kommen. Das ist mir jetzt bei Ihrem jüngsten Buch aufgefallen und hat mich sehr positiv angesprochen. Jetzt sind wir da bei Franziskus von Assisi. Da habe ich aber erst noch mal eine Frage zuvor, weil ich selber bin evangelischer Theologe. Wir haben viele Hörerinnen und Hörer aus der reformierten Schweiz. Da kennt man diesen Heiligen eigentlich vom Namen, aber die ganzen Geschichten kennt man, muss ich ehrlich sagen. Dieses und jenes wusste ich, aber so im Zusammenhang hatte ich es, wusste ich es auch nicht oder hatte es jetzt nicht so präsent. Und man wird von ihnen wunderbar hineingeführt und zugleich dachte ich, wenn man katholisch aufgewachsen ist, hat man natürlich eine Fülle von, ja, manchmal auch ziemlich verkitschten Franziskusbildern mitbekommen. Mussten Sie sich sehr stark von einer Vorprägung lösen, um dann sich in diesen offenen Lebensprozess mit hinein zu begeben, in den Sie ihm nacherzählen?
Genau, das musste ich und das war auch meine große Herausforderung. Ich bin aufgewachsen in einer sehr katholischen Gegend, in der Nähe von Altötting, wenn ihr das was sagt.
Mhm, auf jeden Fall.
Bin katholisch, bin immer noch katholisch, auch wenn ich mit der evangelischen Pfarrerin verheiratet bin. Aber mit diesen heiligen Geschichten bin ich als kleines Kind schon aufgewachsen. Ich weiß noch, was ich im Kindergarten bei den englischen Fräulein, wenn man drauf war, dann hat man immer so bestimmte Bilder bekommen, ob da jetzt eine Maria drauf war, Jesus war, aber eben auch Franziskus drauf war. Natürlich als ganz abgehobene Figur mit den Augen nach oben gerichtet immer dargestellt war. So bin ich aufgewachsen, ja. Und dann die Geschichten dazu gehört mit den Vögeln und so weiter. Das hat mich fasziniert. Das ist etwas, was die kindliche Fantasie anregt und war aber immer schon etwas, was über den Wolken schwebt. Ja, so diese Figuren, die man bestaunt, die man auch ein bisschen Respekt hat davor, mehr nicht. Und als ich dann älter wurde und die ersten Sachen über ihn gelesen habe, da habe ich gemerkt, dass dieses Bild stimmt nicht ganz. Es war auch etwas anderes dahinter. Das erste Mal habe ich dann über seine Kindheit und Jugend gelesen, dass er nicht eben von Geburt an so heilig war, wie er immer dargestellt wird, sondern dass er ein ziemlicher Partylöwe war. Und ganz anders, wie man sich einen Heiligen vorstellt. Das habe ich dann auch gereizt. Und dieses Bild zu zerstören, was nicht destruktiv ist. Aber das ist die erste Arbeit, die man dann machen muss, um der Figur nahe zu kommen. Die hat mich dann gereizt. Ich habe dann auch im Zusammenhang mit anderen Büchern, die ich geschrieben habe, das war dann mehr einzelne Geschichten, habe ich über Bekehrung oder über Vater-Sohn-Verhältnis geschrieben, wo auch ja vorkam. Und dann ist mir immer deutlich geworden, dass es eine sehr komplexe Geschichte ist. Eine, die sehr viel beinhaltet. Und die Figur dahinter eine ganz andere ist. Und diese Art und Weise, wie sie dargestellt worden ist in diesen Kitschbildern, eben überhaupt nichts zu tun hat mit dem wahren Franz, wie man das so sagen kann. Und diese Geschichte reizt, hat mich sehr gereizt. Und auf der, meiner Liste von Personen, über die ich dann mal wirklich schreiben will, war der Franz dann ganz oben.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass das eine intensive Arbeit war. Jetzt sprach ich kürzlich mit einer Freundin, sehr protestantisch aufgewachsen in Norddeutschland, die vor kurzem in Florenz war und sich und in Assisi und sich alles angeguckt hat und ganz erstaunt war, was das eigentlich ist, weil es hier gar nicht bekannt war. Also wo man gar nicht erst ein Bild zerstören muss, um ein neues aufzubauen. Aber natürlich ist sozusagen diese Destruktion oder dieses kritische Verwandeln und neu auflösen und neue Zugänge finden natürlich auch noch mal eine wunderbare Chance, wenn man, weil sie aus einem Fundus einer emotionalen Verbindung ja schöpfen und diese aber dann transformieren können.
Ja, das ist genau mein Anliegen gewesen. Also ich, mir ist ein, der Franz wird quasi auch angebetet. Und es gibt, wenn man gerade in Assisi ist und durch die Gassen geht und all diese Geschäfte sieht, wo diese Nippfiguren drin sind und alles Mögliche mit Franz. Und natürlich immer der Franz mit dem Wolf, der Franz mit den Vögeln. Und dann auch die Basilika San Francesco besucht. Diese unglaubliche Prunk, diese Fresken von Giotto und so weiter. Das ist ja ein verfestigtes Franzbild, der einen fast zwingt in einen Mythos hinein, aus dem man schwer entkommt. Man muss schon von Assisi dann weggehen und in die Landschaft gehen, um den dann auch richtig zu entdecken. Aber zu entdecken dann, dass dieser Franz, wenn man ihm näher kommt, und das bedeutet ja, wie ein zigmal übermaltes Bild, immer eine Schicht nach der anderen abtragen, bis man unten ankommt. Und dann fragt man sich, dann trifft man plötzlich auf einen Menschen aus Fleisch und Blut, der sehr fehleranfällig war, der seine schwierigen Zeiten hatte, der ganz schlimme Dinge auch gemacht hat wahrscheinlich. Und dann fragt man sich, wie kann dieser Mensch so berühmt werden, dass er über Jahrhunderte hinweg die Leute fasziniert? Das ist dann eine andere Faszination als die, die von diesen Figuren, von der Kathedrale, von den ganzen Kirchen und so weiter ausgeht oder von der ganzen Kunstgeschichte. Plötzlich hat man entdeckt, da ist ja völlig anders, was dahinter steht. Und wie kann das sein, dass dieser Poverello, dieser Mann, der sich selber einen Idioten genannt hat, wie kann es sein, dass der über Jahrhunderte hinweg den Leuten etwas sagt und nicht verloren geht? Und das hat mich interessiert, diese Frage.
Und das haben Sie ja, deshalb will ich jetzt auf Ihre eigene Form der Annäherung zu sprechen kommen, das haben Sie ja richtig körperlich gemacht. Also Sie haben sich jetzt nicht nur mit den Bildern beschäftigt und den Dokumenten und den Geschichten und der historischen Forschung, sondern Sie sind es ja im Grunde abgeschritten. Mögen Sie
Ja.
davon ein bisschen erzählen?
Das war die Idee, die mich dann wirklich zum Buch gebracht hat und eigentlich vom Buch weggebracht hat. Weil ich immer mehr gemerkt habe, dieser Franz, den kann man nicht lokalisieren in bestimmten Kirchen oder mit bestimmten Orten, sondern mit einer Landschaft. Er war ja ein Obdachloser. Er hat sich ja sehr gewehrt, überhaupt ein Dach über dem Kopf zu haben, geschweige denn ein Haus. Und er hat sein ganzes Leben lang, nicht sein ganzes Leben lang, am 25. Lebensjahr kann man sagen, vorher hat er wirklich prunkvoll gelebt im Hause seines Vaters und seiner Eltern, im Freien gelebt. Also, und die Landschaft dort, die Toskana und Umbrien, im Grunde genommen war das seine Heimat. Die Welt ist mein Kloster, hat er mal gesagt. Und das stimmt auch. Also, habe ich mir gedacht, der Franz, der ist so verbunden mit dieser Gegend, mit dieser Landschaft. Um ihn zu verstehen, muss man die Landschaft auch nicht nur sehen auf Bildern, man muss sie erleben. Das heißt, er wandert zu Fuß. Denn der Franz war natürlich auch ein Fußgänger. Er hat ist nicht mehr auf dem Esel gelitten, vielleicht zum Schluss, weil er sehr krank war. Aber er hatte alles zu Fuß, und zwar barfuß ergangen. Und das ist ein Aspekt, der für mich plötzlich so groß geworden ist, dass ich mal dachte, ich muss dahin, ich muss diese Gegend kennenlernen, ich muss da auch abwandern, um überhaupt zu verstehen, was das für ein Mensch war. Darum habe ich das gemacht, bin hingefahren nach Assisi, habe da erstmal 2 Tage verbracht, um die Orte auch zu sehen, wo er vermutlich auch gelebt hat und wo sich auch die ganzen Geschichten abspielen. Und dann bin ich losgegangen, diesen Weg bis nach Rom, immer wieder zickzack, nicht wissend, wo ich dann abends übernachte, in Klöstern, Herbergen, sonst irgendwo. Aber ich habe die Landschaft erlebt, und habe ich sie viel mehr verstanden von dem, was sie eigentlich wollte, der Francesco.
Ich hoffe, Sie hatten gutes Schuhwerk an und sind nicht barfuß gelaufen. Wie lange haben Sie denn gebraucht?
Was fast 2 Wochen. Dazu muss ich sagen, als ich das Freunden erzählt habe, haben sie mir gesagt, also ich musste unbedingt dann Kutte und in Barfuß laufen.
Mhm.
Ich habe solche Leute erlebt in Assisi. Aber das ist eine Art von Aktualisierung, die finde ich dann etwas übertrieben und vielleicht sogar etwas peinlich. Ich habe es nicht gemacht. Ich habe natürlich meine Wanderschuhe gehabt und ich habe meinen Rucksack dabei gehabt. Allerdings die Erfahrung gemacht, das war auch für mich ganz schön, war, dass ich viel zu viel dabei hatte. Und ich hatte ungefähr 12 Kilo dabei. Also da ist mein Schwitzen gekommen. Ich hatte auch das Glück oder das Pech, dass ich 14 Tage lang, fast 14 Tage lang wunderbares Wetter hatte. Nicht nur wunderbares Wetter, sondern eine Hitzeperiode immer um die 40 Grad. Also da fällt einem das Wandern schon schwer. Aber ich habe dann die Erfahrung gemacht, immer wieder meinen Rucksack angeschaut. Was brauche ich und was brauche ich nicht? Und habe dann einiges verschenkt, zum Beispiel im Kloster, um dann immer leichter zu werden. Und das ist die Frage, das ist genau die Frage, auf der sich meine Reise oder für mich Franz konzentrieren lässt. Was oder wie viel brauchen wir oder was brauchen wir überhaupt, um ein Leben zu führen, ein glückliches Leben zu führen? Und Franz hat diese Frage sehr radikal beantwortet, indem er sagte eigentlich nichts. Gut, ich bin dann von 12 auf 8 Kilo runtergegangen, habe dann gemerkt, das ist immer noch zu viel. Natürlich können wir das nicht so nachvollziehen wie Franz. Wir können nicht mit einer Kutte und Barfuß rumleben und nichts haben und nur im Freien leben. Aber diese Frage in der Hinsicht ist ein guter Berater, indem wir immer wieder fragen, wenn wir uns wieder was anschaffen oder wenn wir jetzt vor Weihnachten wieder mal im Konsumrausch sind, was brauchen wir eigentlich? Und das ist die Franz-Frage, die hat mich immer beschäftigt.
Ja, diese Franz-Frage hat mich auch sehr beschäftigt und ich war immer so hin und her gerissen, weil es einerseits ja eine sehr scharfe Entscheidung von ihm gewesen ist, eine harte Entscheidung. Er löst sich von allem Besitz und damit auch von allen bisherigen sozialen Bindungen und Verpflichtungen und lebt eben als ein barfuß, obdachlos, herumschweifender Bettler, nicht mal ein regulärer Mönch. Bettelmönch ist ja, kommt hier erst später, einfach ein ganz vogelfreier Mensch. Und diese, ich will jetzt nicht alle Stationen mit Ihnen durchgehen, aber diese eine würde ich doch gerne mir nochmal angucken. Also, wo mir diese Schärfe so deutlich geworden ist, das ist diese Geschichte, wo er sich von seinem Vater lossagt. Da gibt es ein wunderbares, zweimal von Giotto gemalt, diese Situation, Franz hat seinen Vater, einen reichen Tuchhändler, bestohlen, weil er mit dem Tuch, das er gestohlen hat, eine Kirche retten wollte. Der Vater ist empört. Er stellt ihn und auf dem öffentlichen Markt, auf dem Marktplatz, sind sie beide in der Konfrontation. Der Vater will auf ihn los, will ihn schlagen. Und was macht Franz? Er zieht sich nackt aus und gibt seine Kleider seinem Vater zurück. Also eine doch auch sehr harte, ich weiß gar nicht, oder wie empfinden Sie es, aggressive Situation? Also dieses sich lossagen, wie haben Sie das wahrgenommen?
Ja, diese Diese Szene ist wirklich unglaublich. Ja, das ist eine Szene, die an Radikalität und Entschiedenheit, glaube ich, überhaupt nicht zu überbieten ist. Ja, und diese Szene hat sich bei mir einfach eingebrannt, weil hier kulminiert alles, was mit Franz zu tun hat. Und diese Szene hat sich ja auch vorbereitet. Er hatte verschiedene Erlebnisse, wo ein Gefühl in ihm entstanden ist. Dieses Gefühl ist immer stärker geworden. Das ist ja das Dolcezza genannt, Süßigkeit. Ja, und auch eine Umwertung dieser Werte. Das sagte, was vorhin süß war, ist jetzt bitter geworden. Das Bittere ist süß geworden. Er hatte keine anderen Worte dafür, was eigentlich nur heißt, das, was vorher sinnvoll für ihn war, ist plötzlich sinnlos geworden oder was für ihn glücklich gemacht hat, ist jetzt unglücklich geworden. Also eine totale Umwertung. Man hat sie natürlich auch bezogen auf die Welt seines Vaters, der ein torreicher Tuchhändler war, der ein Bürger war und diese ganze bürgerliche Welt, in die er ja vorher, in der er vorher gelebt hat, in der er wenig, mehr oder weniger gefangen war, die hat sich ihm dann als eine vorgestellt, die ihn unglücklich gemacht hat und die ihn auf dem Weg des falschen Lebens geführt hat, könnte man sagen. Und dieses Gefühl wurde immer stärker und immer stärker und immer stärker. Und das Ganze hat sich dann zugespitzt zu dieser einen Szene, die wahrscheinlich vor dem Bischofspalast in Assisi stattgefunden hat. Und diese Szene ist ein totaler Bruch. Hat sich angedeutet in kleinen Brüchen vorher schon. Aber jetzt kommt es zum totalen Bruch und es bedeutet ja auch, wenn sie mir seine Kleider ablegt, dass sie keinen Faden mehr verbinden soll mit seinem Vater. Und das heißt, nichts mehr, was vorher denn gezählt hat, Reichtum, Geld, Ansehen, Prestige, Aufstieg, und so weiter, ist etwas, was ihm als das Falsche, als das Bittere, wie er sagt, vorgestellt ist. Und er musste diesen Schritt gehen, sonst hätte er es wahrscheinlich nicht mehr ausgehalten. Und dieses Nacktsein, das hat in seinem Leben immer wieder eine Rolle gespielt. Schon die Tatsache, dass er dann nur eine Kutte getragen hat. Und dass er dann in seiner Todesstunde sich auch nackt auf den Boden gelegt hat, heißt ja immer nackt sein, ausgeliefert sein, nichts haben wollen. Und drückt auch aus diese Schwesterarmut, diese Armut, die er sich verpflichtet hat und die für ihn sehr wichtig war, nichts zu haben, an keinen Besitz gebunden zu sein. Und diese Szene ist dann der endgültige Bruch mit dem, was er vorher gelebt hat. Radikaler kann man es einfach nicht machen. Das heißt, mit seiner Familie brechen, mit der Mutter brechen, mit dem Haus brechen, mit seiner ganzen Lebensweise brechen. Also, da muss ich immer schlucken, wenn ich dann an diese Szene denke, weil die ist nicht zu überbieten an Konsequenz, wovor wir normalerweise uns drücken, auch wenn wir oft das Gefühl haben, wir müssen etwas machen und eigentlich ist es falsch, was wir machen, aber der Konsequenz weichen wir dann doch wieder aus und versuchen, so Kompromisse zu schaffen. Und hier haben wir mal eine Figur, die nicht auf Kompromisse sich einlässt und nicht sagt, ja, vielleicht geht es ja doch anders, ich will dann doch nicht, ich will das Bequeme haben und scheue mich vor dieser Radikalität. Hier hat es mal einer gemacht, um zu zeigen, es geht, es geht. Aber Franz war kein Fanatiker. Er hätte das von anderen nie so verlangt wie von sich selber.
Ja, vielleicht dazu noch mal kurz eine Rückfrage. Also ich kenne auch diese süßlichen kleinen Oblatenbilder von dem Franz und den Tieren und dem Wolf, aber eben diese beiden Giotto-Darstellungen, die zeigen wir, und es gibt ja auch hier andere, diese unglaubliche Radikalität. Und ich hatte den Eindruck, dass das etwas ist, was nicht nur Franz was angeht, sondern uns alle, aber vor allem junge Menschen natürlich besonders ansprechen kann, also weil es so ein urtypischer Generationenkonflikt ist. Also ein junger Mann gilt auch für junge Frauen, wachsen auf in Wohlstand, in Privilegien, merken, da ist irgendwas falsch, das ist nicht stimmig. Und ich hatte den Eindruck, als ich mich damit beschäftigte und auch bei Ihnen das nachlas, sehr schön beschrieben, dass es im Grunde so eine Urform von adoleszenter Rebellion, was man ja in jeder Generation heute auch bei der Generation Greta wiederfinden kann. Würden Sie das auch so sehen, dass das irgendwie etwas tatsächlich überzeitlich Anregendes oder Aufregendes ist?
Das würde ich auch so sehen. Das Problem ist immer nur, damit muss ein Biograf auch zurechtkommen. Es ist ein Widerspruch oder ein Dilemma. Man muss deutlich machen, die Zeit von Franz, die Lebenszeit von Franz liegt 800 Jahre zurück. Es ist eine ganz andere Zeit gewesen, unter ganz anderen Bedingungen. Wir können nicht mehr so leben oder nicht mehr vorstellen, wie die Menschen damals gelebt haben. Also diese Kluft, dieser Graben muss deutlich werden. Und gleichzeitig muss es etwas geben, was immer noch übertragbar auf uns ist, was aktualisiert werden kann. Und dieser Konflikt, den Sie jetzt gerade geschildert haben als Adoleszenz, ist genau etwas, wo ich auch denke, dass es in eine jugendliche Phase gehört, wo Ideale noch großgeschrieben werden, wo man denkt, dass man ein Leben auch anders führen kann, als die Eltern es vorgelebt haben. Und nicht zu zufällig ist gerade Franz entdeckt worden in der Zeit der 68er damals. Es gab ja auch bei von den Zeffirelli-Filmen, wo er, wenn Sie den vielleicht kennen, wo er auch genauso dargestellt wird und wo die Musik im Hintergrund mit Donnerwellen und so weiter genau diese Lebensgefühl nochmal aufgreift. Und es gibt auch Bücher, die das ganz aktualisieren auf die heutige wirtschaftliche Situation oder ökonomische Situation. Und es stimmt einfach, es ist etwas Archetypisches bei Franz, was in ein jugendliches Aufbegehren führt. Aber man darf nicht sagen, das wäre auch falsch zu sagen, das ist nur so ein jugendlicher Aufbegehr, das dann irgendwann erlischt und die Flamme erlischt mal wieder. Hier hat es einer durchgezogen, ja. Und auch die Tatsache, die heu auch heute, die man heute mit mir verbinden kann, ist auch etwas, was am Franz ganz wichtig ist, nämlich die Bezug zur Natur, Bezug zu Tieren oder nicht nur zu Tieren, sondern auch zur unbelebten Geschöpflichkeit. Und diese Frage, oder es drängt sich geradezu auf, das auch kurz zu schließen mit unseren Problemen heute, was Klimaveränderung zu tun hat mit unserem Umgang mit Natur. Man darf es nicht übertreiben, ja. Also man darf nicht über die Gebühren hinaus den Franz aktualisieren zu einem heutigen Helden. Aber es ist etwas in ihm, was heute immer noch sehr aktuell ist, vielleicht heute aktueller denn je.
Ja, aber das finde ich schön. Genau diese Balance halten Sie sehr schön. Sie erzählen wirklich ein fremdes Leben aus einer weit entfernten Welt. Und da Sie es einem jetzt aber auch nicht so aufdrängeln, ist man frei, sich selber davon wirklich berühren zu lassen. Und nun, obwohl ich selber jetzt nun auch kein Jugendlicher mehr bin, hat es mich doch auch getroffen, weil ich natürlich auch merke, müsste ich nicht, könnte ich nicht, müsste ich nicht. Und da hat einer es getan, einerseits mit einem wirklich großen Preis. Er hat ja auch, ich glaube, sein früher Tod ist ja auch auf diese wahnsinnig ungesunde Lebensweise mit zurückzuführen. Auf der anderen Seite, was eben, Sie haben es gerade schon angedeutet, aber das würde ich gerne noch ein bisschen ausführlicher von Ihnen hören. Das Interessante beim und das Einmalige beim Franz ist, dass diese asketische Revolution, die er vollzieht, und das ist ja nicht der einzige im Christentum gewesen, jetzt nicht mit Bitterkeit und Härte und Selbstabtötung und all diesen Dingen verbunden ist, sondern ja mit einer ganz besonderen Form von Freude oder Fröhlichkeit oder Gelöstheit und eben jetzt dieses sich aus der sozialen Welt rausnehmen, zurückziehen, führt ja bei ihm dazu, dass er sich in die natürliche Welt ganz neu hineinfindet. Also diese Schöpfungsfreude, das ist ja etwas, was ihn auch unterscheidet von vorhergehenden Asketen.
Ganz, ganz wichtig ist es auch, weil es in der Zeit von Franz gab es auch sehr viele, ob das die Katharer waren oder Valdenser waren, bei denen dieser Rückzug auch mit einer gewissen Härte und Verhärtung zu tun hatte oder auch mit einer gewissen Leidenssehnsucht, als ob man durch das Leiden, das man durch diesen Rückzug auf sich nimmt, etwas verdienen könnte. Und bei Franz ist das gar nicht der Fall. Bei denen, es ist ja, was er macht, ist ja ein entschiedener sozialer Abstieg. Ja, er war ja ganz oben. Er hätte, wenn er zu Hause geblieben wäre, hätte er ein Leben in Reichtum und Wohlstand verbringen können. Hat er nicht gemacht. Er hat den sozialen Abstieg gewählt. Und der ist sehr vehement ausgefallen. Wie gesagt, ohne Haus, ohne Familie, ohne alles. Aber dieser Verzicht war bei ihm nicht verbunden mit einer oft krankhaften Selbstkasteiung, wie es bei anderen war, sondern es war immer mit einem Glücksgefühl verbunden. Das heißt, Verzicht nicht als etwas, was mich jetzt Leben nimmt, sondern was mir Leben gibt und was mich glücklicher macht, also ein Gewinn. Und diese Diskussion haben wir die ganze Zeit heute. Bestimmte Parteien werden ja immer als Verzichtsparteien gescholten. Oder wenn irgendwie etwas von Verzicht die Rede ist in Politik, dann wissen die ganz genau, dass die Beliebtheitswerte fallen, weil immer Verzicht verbunden wird mit einem Abstrich. Unsere Lebensweise ist gefährdet und so weiter. Und hier haben wir einen, der uns vormacht, dass Verzicht glücklicher machen kann und zu einem besseren Leben führt. Und das ist etwas, was bei den anderen um ihn herum überhaupt nicht der Fall war. Ich wage zu behaupten, dass Franz ein sehr glücklicher Mensch war, auch wenn er harte Zeiten durchgemacht hat und nicht mehr immer einfach war, jetzt im Winter barfuß zu laufen oder nur in Grotten zu übernachten. Aber im Grunde genommen war er ein sehr glücklicher Mensch. Und das gerade in dem Punkt können wir ganz viel von ihm lernen.
Und mit ihm Laudato Si singen, das spricht es sicher aus diesem wunderbaren Text. Was ich aber auch interessant finde, wie Sie beschreiben in Ihrem Buch, was für eine Faszination von dieser Figur ausging, wie er Menschen begeistert hat und wie am Ende dann doch die Institution gewinnt. Also er löst eine Bewegung aus, jetzt ja gar nicht strategisch geplant, sondern es passiert einfach. Und dann wird aus dieser Bewegung aber etwas Festeres und am Ende in einer Form, in einer kirchlich gefassten Form, dass er eigentlich, ja, weiß ich gar nicht, wie kann man das beschreiben, hat er am Ende verloren?
Ich würde es fast so hart sagen. Da ist natürlich, da sind viele Fragen damit verbunden, weil die Lebensweise, die er propagiert hat und die er anfangs mit der kleinen Gruppe gelebt hat. Und hat er nie Orden gesagt, sondern hat immer Bewegung gesagt. Orden ist es ja sehr viel später geworden. Aber je größer die Gruppe wurde, und das müssen ja Tausende gewesen sein, desto schwerer war natürlich, das Ganze im Griff zu behalten. Ja? Da kann man sagen, das, was er gelebt hat, kann vielleicht ein Einzelner leben. Und das hat er ja gemacht. Er hat es vorgelebt. In Fleisch und Blut. Die Frage ist, wenn es so groß wird und Tausende irgendwas, ob das dann noch gelebt werden kann oder ob nicht zwangsläufig daraus eine Struktur entstehen muss, Hierarchien eingeführt werden müssen, einen Oberen gibt oder vielleicht sogar Bischöfe und so. Und so war es ja auch. Kann man sich fragen, hat er sich getäuscht oder hat die damals bestehende Kirche es versäumt, diese Impulse aufzunehmen? Herr Franz hat ja in seinem Leben und in der Art und Weise, wie er vorgegangen ist, zu einem Dilemma geführt. Er war ja nicht wie andere Bewegungen kritisch der Kirche gegenüber, sondern er war loyal dem Papst gegenüber, aber gleichzeitig hat er Positionen vertreten, Armut, Hierarchielosigkeit und so weiter, die im platten Widerspruch zur damaligen Kirche waren. Also er war sowohl ein Rebell als auch ein Loyaler gegenüber der Kirche. Und in dieser Spannung ist dann sein Leben verlaufen und man muss sagen, je mehr oder je größere die Bewegung wurde, desto mehr ist sie ihnen entglitten. Und es kam dann so weit, dass er im Grunde genommen nur alleine war. Und man kann sagen, da er die Seele der Bewegung war, konnte man ihm zwar nichts anhaben, aber er wurde immer mehr an den Rand gedrängt und die Bewegung nahm dann einen Weg, der von ihm wegführte. Und das Ganze hat sich natürlich nach seinem Tod noch gesteigert. Später, als dann unter Bonaventura oder vorher schon sein Testament verboten wurde und die vorhergehende Lebensbeschreibung verboten wurde und es dann eine Lebensbeschreibung gab, die natürlich eine totale Hagiographie war, die nichts mehr mit ihm zu tun hatte. Im Grunde genommen ist er ja aus der Kirche ausgestoßen worden oder aus seiner Bewegung ausgestoßen worden. Das ist etwas sehr Tragisches, aber man kann fragen, inwieweit er sich vielleicht getäuscht hat oder inwieweit er es nicht geschafft hat, diese Bewegung so zu konsolidieren, dass es eine Bewegung geblieben wäre.
Ja, aber ich fand, das wird in dem Buch, das Sie uns über ihn geschrieben haben, sehr eindrücklich deutlich und sofort stellen sich natürlich Assoziationen ein, ob es bei Jesus so viel anders gewesen ist. Also das ist ja eine Wiederholung der Jesus-Geschichte. Also Jesus fängt an, anders zu leben und es kommen einfach Menschen und begleiten ihn. Und daraus wird dann nach seinem Tod dann über viele, viele Schritte, das dauerte viel länger, eine Kirche. Wir erleben aber auch andere Assoziationen, wie sozusagen die große Franziskus-Bewegung der Gegenwart. Entschuldigung, wenn ich das so aktualisiere, die Fridays. Also naja, so eine jugendliche Klimaaktivistenbewegung, die eh nicht was Begeisterndes hat, die Verzicht fordert, die aber daran irgendwie fröhlich ist, aber auch ein drängendes Anliegen hat, die jetzt aber auch merkt, vielleicht brauchen wir noch ein paar Regeln. Also wir müssen vielleicht auch mal bestimmen, was hier richtig ist und was nicht richtig ist, worum es bei uns eigentlich geht. Wir können das nicht so laufen lassen, merkt man jetzt ja gerade. Also da wird auch wiederum bei Franz was ja Archetypisches deutlich oder so eine Grundproblematik, aber auch Tragik von freien Bewegungen, die dann irgendwann an ihr Ende kommen, sich verfestigen müssen und darin aber auch ja sich verlieren können.
Ja, es gibt andere Bewegungen auch, die wir gerade auch miterleben. Auch die Grünen waren mal die Bewegung und dann sind sie in die Regierung gekommen. Da haben sie natürlich ganz andere Strukturen aufbauen müssen und vielleicht ganz andere Standpunkte vertreten müssen, als es mal war. Und nicht umsonst war es jetzt vor kurzem bei dem Parteitag so, dass die Jugendlichen rebellieren bei den Grünen und sie erinnern, was man eigentlich wollte und die anderen natürlich eine politische Verantwortung tragen. Klar, also kann es gehen. Aber faszinierend fand ich bei meinen ganzen Recherchen, dass es zu der Zeit von Franz ganz viele gab, die einen ähnlichen Weg beschritten hatten, nämlich in die Armut zu gehen, Reichtümer zu verkaufen und alle den gleichen Fixpunkt hatten. Nicht die Kirche zu reformieren, sondern ein anderes Vorbild, immer diesen Jesus der Bibel hatten. Und da zurückzukehren zu dem, was er gelebt hat und was er gesagt hat. Die wollten alle zurück zu diesen Anfängen, zu den Wurzeln. Und haben es dann auch versucht zu leben, so Franz eben auch. Er hat es durchgezogen. Ich glaube, er wollte das auch beweisen, dass man das nicht als etwas nehmen kann, was man der Einzelne vielleicht mal an schön findet und am Sonntag betet und dann vielleicht mal hört bei den Lesungen. Wie wunderbar das ist oder wäre, wie die Lilien auf dem Felde zu leben oder wie es wäre, eben loszugehen ohne Schuhe, ohne alles und auf alles zu verzichten. Und das wollte ja beweisen, dass es tatsächlich geht und nicht nur eine Illusion ist oder etwas, wo man schön drüber reden kann, wo man sein Herz erwärmen kann, dass es auch möglich wäre, sondern er hat gezeigt, es geht. Und das ist etwas, was immer eine Herausforderung darstellt, immer. Für mich auch. Es hat ein bekannter Theologe gesagt, der Franz, der löst einen Schmerz in ihm aus, ein Heimwehgefühl, einen Schmerz. Und das stimmt tatsächlich. Er erinnert uns daran, dass wir eigentlich von der Bibel her, wenn wir unseren christlichen Glauben ernst nehmen, eigentlich mit uns etwas anderes vorgehabt hätte. Eine andere Art von Welt, einen anderen Weltzugang, ein anderes Leben. Und dieser Schmerz bleibt. Es wird immer eine Erinnerung daran sein, dass diese Worte nicht nur so als poetische Wahrheiten in den Wind gesprochen sind, sondern dass diese Worte tatsächlich etwas behaupten und dass es möglich ist. Und dieser Schmerz, glaube ich, der wird uns nie verlassen. Nie.
Vielleicht, ja, jetzt wollte ich Ihnen vielleicht eine Geschichte erzählen, die Sie vielleicht noch nicht kennen. Oder ich hoffe, dann kann ich Ihnen was Neues erzählen, weil sie darauf hinweist, dass dieser Schmerz sich ja auch noch mal in einer anderen Weise aussprechen kann, nämlich dadurch, dass man den Franz vergöttlicht. Also der Franziskus wurde nach seinem Tod von einigen ja wie der neue, wie ein zweiter Christus verehrt. Eine mexikanische Studentin von mir hat mich auf ganz faszinierende Bilder aus dem kolonialen Mexiko hingewiesen, wo eben die Franziskaner hingegangen sind, um im neuen Mexiko, in der neuen Welt, tatsächlich das wahre Christentum durchzuführen. Europa ist verloren, das ist verrottet, die Kirche. Aber mit den reinen Indigenen dort und mit dem Franz, da können wir jetzt tatsächlich das Reich Gottes aufbauen. Und dann gibt es fantastische Bilder, in denen Franziskus dargestellt wird wie Christus selbst. Also Abendmahlsdarstellung. Also es gibt, Christus ist noch eine ferne Erinnerung, aber der eigentliche neue Christus, das ist der Franz geworden. Also diese Vergöttlichung. Verrückt.
Ja, das ist nicht verrückt, sondern das hat schon angefangen zu seiner Zeit. Franz hätte es nie behauptet, also ich kenne keine Aussage von ihm und es passt auch gar nicht zu ihm, dass er jetzt gesagt hat, ich bin der zweite Christus, der zweite Jesus, überhaupt nicht. Natürlich war das sein Vorbild. Er hat ja anfangs in den ersten Jahren, in den ersten 25 Jahren, als er seine Wende erlebt hat, gibt es keinen Hinweis dafür, dass er besonders fromm war oder ein besonders frommer Kirchgänger war. Gibt es einfach nicht. Man muss also davon ausgehen, dass er zwar in einer kirchlich geprägten Umgebung aufgewachsen ist, aber er selber nie besonders religiös war. Aber etwas anderes hat sich ihm herausgebildet, was er mit anderen Worten dann beschreiben konnte, so wie er sagt, diese Deutschheit, diese Süßigkeit und etwas Ideen sind entstanden, die immer größer geworden sind, immer größer geworden ist, auch ein Lebensgefühl. Und plötzlich hat er dann einen Priester Stellen aus dem Bibel lesen hören, wo er plötzlich sagte, ja, das ist ja genau das, was ich will. Also man kann sagen, dass dem sehr weltlichen Franz dann plötzlich die Bibel entgegenkam und es gab da einen Kurzschluss. Er hat Hilfe bekommen aus der Bibel und hat dann gemerkt, da gab es ja schon mal einen, der hat das auch gebracht, wie Udo Lindenberg singen würde. Und dann hat er dieses Vorbild gehabt und so wollte er es auch. Also es geht ihm nie um irgendwelche Dogmatiken oder irgendwie theologischen Spitzfindigkeiten. Es geht ihm immer um diese eine Person, um was die gesagt hat und dass bei dieser einen Person Worte und Leben identisch waren. Und das hat ihn fasziniert. Und wenn die Leute dann später zu ihm gesagt haben, ein Heiliger und so, dann hat er sich immer dagegen gewehrt und hat gesagt, ich kann durchaus noch Kinder zeugen, ja, oder so abwehrend. Das wollte er nicht, das wäre auch anmaßend gewesen. Wie kann auch ein Poverello, einer, der sich selber als Idiot bezeichnet und sagt, ich bin der Ärmste, ich bin ein Minderbruder, könnte der nie sowas sagen? Unmöglich. Aber er hat das Vorbild gehabt. Und später, diese Heiligsprechung, die dann über seinen Kopf hinweggezogen wurde, war natürlich auch ein Akt, ihn unschädlich zu machen. Also man kann Leute
Naja.
vergessen, oder man kann Leute vergessen, oder man kann sie heilig sprechen. Beides sind Methoden, jemanden unschädlich zu machen. Wenn ich jemanden Heiligen verspreche, dann ist er so weit weg im Himmel, dass ich eigentlich nichts mit ihm zu tun habe, weil ich werde ihm nie gerecht werden und ich könnte ihm nie nachfolgen, weil er ja heilig ist. Und genau das wollte Franz verhindern. Darum hat er sich mehr ins Volk begeben, mit Leuten abgegeben, aber er hat sich nie in diese Wolken abheben lassen, ganz sicher nicht.
Eine Sache, mit der er besonders nahe den Menschen gekommen ist, die würde ich gerne jetzt zum Schluss noch mit Ihnen besprechen wollen, weil wir auch auf Weihnachten zugehen, nämlich, dass er vor 1000 Jahren die Krippe erfunden hat oder das Krippenspiel. Inzwischen habe ich erfahren, es gibt auch Wissenschaftler, die sagen, na ja, so ganz ist das nicht gewesen. Aber Sie beschreiben es ja auch, 1223, er erfindet, ja, was erfindet er eigentlich? Das Krippenspiel oder die Krippe, wie würden Sie das beschreiben?
Er hat erfunden, eine besondere Art, das Weihnachtsgeschehen darzustellen. Also so bildliche Krippendarstellungen gab es auch schon vorher. Aber was er für eine Idee hatte damals in Greccio, war, das mal ganz plastisch darzustellen. Franz geht es ja immer ums Körperliche. Ja? Er hat ja Bücherwissen sehr abgelehnt, hat zwar Theologen auch geschätzt, aber wollte nicht, dass in seiner Bewegung Theologie getrieben wird, weil er immer für das verkörperte Wissen war. Und immer alles, was er gemacht hat, war ja körperlich. Auch wenn er gepredigt hat, so ist es überliefert, und wenn er nicht mehr weiter wusste, hat er angefangen zu tanzen. Er war ein Performer, ja. Er hat dann sich körperlich ausgedrückt, und ich glaube, dass diese, um es mal in Klammern zu setzen, diese Stigmatisation auch etwas sehr Körperliches war. Das kann man anders übersetzen, aber das nur by the way. Aber was er gemacht hat, war, den Leuten etwas ganz körperlich nahezubringen, was es bedeutet, Weihnachten. Er hat einen Freund beauftragt, die Tiere zu besorgen. Er hat eine Höhle eingerichtet, wo alles so war, wie es auch in der Weihnachtsgeschichte erzählt worden ist. Und er hat auch selber, so wird es berichtet, und die Weihnachtsgeschichte gelesen, und zwar so gelesen, und das ist schwer zu vermitteln, dass er die Worte, die er gesprochen hat, mehr gelutscht hat oder geschmatzt hat und hat zwischendurch geblökt wie ein Schaf. Also so gesprochen, dass das Körperliche darin ganz evident geworden ist, dass die Leute merken, das ist nicht nur in den Wind gesprochene Worte mit den Nixen, sondern etwas, was wirklich da ist, was ihn betrifft und was in Fleisch und Blut übergeht und dass auch die Tiere daran beteiligt waren. Also Weihnachten ist auch ein Weihnachten für Tiere. Er hat damit einbezogen und dann natürlich etwas, was damit zu tun hat, dass genau zu der Zeit auch wieder ein Kreuzzug ins Heilige Land vonstatten ging. Und er mit dieser Inszenierung auch deutlich machen, Bethlehem ist überall. Da brauche ich nicht in das Heilige Land und Ungläubige massakrieren. Das kann man überall feiern. Und da, wo ich es feiere, ist es eine Inszenierung der Friedfertigkeit. Und das muss die Leute damals sehr fasziniert haben, dass er das wie ein Theaterstück mit ganz, ganz haptisch ihnen dargebracht hat. Also insofern hat er etwas erfunden, was vorher noch nicht da war und was immer deutlich werden musste. Christum oder Glaube ist etwas sehr Körperliches. Es ist da. Es ist gebunden an Menschen. Es ist nichts Überfliegerisches. Es hat nichts mit theologischen Weisheiten zu tun, sondern immer mit Leben, immer mit Leben, immer mit Leben. Und dieses Körperliche war, glaube ich, sehr wichtig.
Und ein bisschen kann man das ja bei heutigen Krippenspielen durchaus noch nachempfinden, auch wenn es da zu einer Sache von Kindern oder für Kinder geworden ist. Aber ja, im Grunde spricht sich, also was Sie beschrieben haben, spricht sich da ja auch aus.
Es ist, Franz hat etwas sehr Kindliches an sich, ja, was sehr Kindliches an sich, auch in der Weise, wie er oft so persifliert, wie Erwachsene oder gerade Kleriker sich generieren mit ihren Gewändern und so weiter. Er hatte einmal sogar eine Predigt gehalten in Unterhosen, um einfach deutlich zu machen, wie ein Clown, wie ein, wie sagt er gleich wieder, ein Spaßmacher Gottes, ja. Auch diese Leute lächerlich zu machen, die jetzt glauben, durch äußerliche Gewänder oder durch besonderen Prunk bei den Leuten Gefallen zu finden. Das hat er alles ein bisschen hintertrieben, aber spaßhaft hintertrieben. Er war kein Angreifer, er war kein Zyniker, überhaupt nicht. Er hat auch Leute nicht angegriffen, die jetzt im Reichtum gelebt haben und die unbedingt missionieren wollte. Nein, nein, also er hat immer das für sich gemacht. Und hat gerade diesen Spaß und diese wunderbare Verkleidung, die er da gemacht hat, oder dieses Inszenieren, das hat er mit einer großen Lust gemacht. Und insofern war er natürlich Kind. Und wenn ich heute Kinder sehe, die auch die Weihnachtsgeschichte spielen, da ist genau wieder die gleiche Aufregung, das gleiche Fasziniertsein und das gleiche Ergriffensein auch wieder da. Im Grunde genommen hat er vielleicht sogar wie ein Kind damals die Weihnachtsgeschichte erlebt.
Das finde ich ist wunderbar zum Schluss. Vielen Dank, lieber Herr Prinz, für diesen schönen Durchgang durch das Leben von Franz von Assisi. Vielen Dank, dass Sie dieses tolle Buch geschrieben haben. Ich sage nochmal den Titel, Franz von Assisi, Tierschützer, Minimalist und Friedensstifter. Ein wunderbares Buch für Jugendliche und Erwachsene und umgekehrt gleichermaßen zu lesen. Gerne auch unter dem Weihnachtsbaum nach dem Krippenspiel oder vor der Krippe. Haben Sie eine Krippe zu Hause?
Eine ganz kleine nur, aber ich kann Ihnen was empfehlen. Ich war gerade eingeladen, das muss ich jetzt auch sagen, als Katholik bei den im Dommuseum in Freising. Und da ist war gerade, ich durfte da reingehen, ich habe da keine Führung gemacht, eine Krippenausstellung. Phänomenal. Sowas habe ich noch nie gesehen. Also richtig theatermäßig aufgebaute, wunderbare Krippen. Empfehlung für jeden, der über Weihnachten einen Ausflug machen will, nach Freising, oben ins Dommuseum. Toll. Übrigens, gleich daneben ist eine Franz von Assisi-Ausstellung.
Sehr schön. Das Freising, das Dommuseum wollte ich mir sowieso aus mal besuchen. Das reizt mich sehr. Aber ich kann noch einen anderen Tipp hinzugeben. Ich war vor einem halben Jahr in dem Bayerischen Nationalmuseum, ein Museum, das nicht so dolle besucht wird. Und die haben unten im Keller ein bisschen versteckt, aber auch eine riesige Krippensammlung. Unglaublich. Hatte ich ganz für mich alleine. Also immens, man geht durch lange, lange unterirdische Gänge von einer Krippe zur nächsten. Das ist vielleicht noch eine Fernwirkung von Franz von Assisi, aber wichtiger eigentlich ja noch tatsächlich das Krippenspiel selbst. Vielen Dank, lieber Herr Prinz, für dieses Buch und für dieses Gespräch.
Vielen Dank auch.